das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska.
Guten Abend. Menschen verstehen sofort, dass es nicht gut ist, wenn eine Politikerin ihren Lebenslauf aufhübscht oder ein Politiker an falscher Stelle lacht. Wenn aber an einem Affären kleben, die an sich schon undurchsichtig sind und dann noch solch kryptische Kürzel haben wie Cum-Ex, Wirecard oder FIU, dann darf man sich nicht wundern, dass das für viele so komplex ist, dass sie es nicht verstehen und dann vielleicht auch nicht ganz so schlimm finden, ganz unabhängig davon, was da dran ist. Es gibt inzwischen mehrere Finanzskandale, mit denen der Finanzminister in irgendeiner Form in Verbindung steht. Unangenehme Dinge, in denen die Opposition dunkle Machenschaften vermutet, der Beschuldigte selbst aber vor allem Wahlkampfgeklingel. Zum Fall um Ermittlungen gegen die Anti-Geldwäsche-Behörde FIU gab es heute eine Sondersitzung des Finanzausschusses im Deutschen Bundestag, die Olaf Scholz zwang, seine Pläne zu ändern. Moritz Rödle.
Der Platz vor der Bühne ist gut gefüllt heute Mittag in Tübingen. Viele sind gekommen, um den SPD-Kanzlerkandidaten zu sehen. Doch der örtliche SPD-Bundestagsabgeordnete bringt keine guten Neuigkeiten mit.
Ich muss Ihnen aber leider die Nachricht überbringen, dass Olaf Scholz kurzfristig absagen musste, weil er im Finanzausschuss des Deutschen Bundestags Fragen beantworten muss.
Was Tübingen erfährt, ist in Berlin noch nicht angekommen. FDP, AfD und Union beklagen, dass Scholz nicht persönlich anwesend sei.
Ich bin enttäuscht, wenn der Finanzminister nicht persönlich hier auftritt. Es ist eigentlich notwendig, dass er den Respekt vor dem Parlament, vor den Volksvertretern wahrnimmt.
Wer Respekt plakatiert, der sollte auch den Respekt gegenüber dem Parlament und gegenüber der Öffentlichkeit leben. Und das hätte bedeutet, dass er heute hier erscheint.
Aber noch während diese Statements laufen, taucht Scholz doch auf, sichtbar gut gelaunt ob der gelungenen Überraschung. Aber warum sei er denn durch den Hintereingang gekommen, fragt anschließend eine Kollegin.
Ich bin durch den Eingang gekommen, der auf meinem Weg der nächste war.
Durch den Vordereingang im Finanzministerium waren vor knapp 2 Wochen die Ermittler der Staatsanwaltschaft Osnabrück gekommen. Ob diese Durchsuchung zulässig war, ist allerdings umstritten. Doch worum geht es der Staatsanwaltschaft überhaupt? Die FIU arbeitet in Absprache mit Finanz- und Justizministerium nach dem sogenannten risikobasierten Ansatz. Das heißt, aus hunderttausenden potenziellen Fällen versucht sie, die an die Staatsanwaltschaft weiterzugeben, die ihr besonders brisant erscheinen. Eine verdächtige Meldung aus dem Jahr 2018 war nicht darunter. Die Staatsanwaltschaft will wissen, warum. Immerhin geht es dabei um den Verdacht der Terrorfinanzierung. Deshalb die Durchsuchung im Ministerium. Das Ziel, die Entstehungsgeschichte des risikobasierten Ansatzes auszuleuchten. Gegen Mitarbeitende des Ministeriums wird dabei nicht ermittelt. Trotzdem macht Laschet die Durchsuchung nur wenige Tage später zum Thema im zweiten Triell.
Gewarnt hat, dass eine Verjährungsfrist.
Darf ich kurz sagen,
Haus durchsucht worden oder nicht?
Ja, guck, an Ihrer Frage merkt man, wie sehr Sie unehrlich sind. Und das ist etwas sehr Unehrliches.
In Ihrem Hause die Staatsanwaltschaft.
In meinem Hause war die Staatsanwaltschaft.
Ja, dann ist doch gut, dann
und die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung in Köln. Und für die Untersuchung, die sie dort macht, braucht sie Auskünfte. Sie hat keine Untersuchung im Hinblick auf dieses Ministerium.
Das stellt Scholz auch im Ausschuss heute noch mal klar. Außerdem sei die FIU seit seiner Amtsübernahme 2018 kontinuierlich mit mehr Personal und besserer IT ausgerüstet worden.
Wir haben mehr hingekriegt in den letzten 3 Jahren als in den letzten 30 Jahren.
Der Finanzexperte der Linken, Fabio De Masi, war heute nur zugeschaltet im Ausschuss. Sein Fazit, das reiche alles nicht. Die FIU müsse komplett neu aufgestellt werden.
Wir bräuchten kriminalistische Expertise. Es reicht nicht, über künstliche Intelligenz zu sprechen, wenn die IT nicht funktioniert. Wir brauchen auch kriminalistische Spürnasen, also natürliche Intelligenz. Und das bekommen wir nur, wenn wir, wie zum Beispiel in Italien, eine Art Guardia di Finanza haben. Das haben wir in Deutschland nicht und das ist das große Problem.
Gelöst werden muss das in der kommenden Legislaturperiode, wenn der Wahlkampf vorbei ist. Der ging für Scholz am Nachmittag weiter, trotz Sondersitzung.
Tom Schneider hat die Ausschusssitzung heute beobachtet. Tom, wie viel Verantwortung trägt der Minister wirklich in dieser Diskussion um die Anti-Geldwäsche-Einheit?
Ich denke, da gibt es zwei Blickwinkel drauf. Zum einen ist diese FIU ja eine Behörde, die erst 2017 überhaupt aus der Taufe gehoben worden ist. Und zwar nicht von Olaf Scholz, der war da noch gar nicht im Amt, sondern von Finanzminister Wolfgang Schäuble von der Union und nicht von der SPD. Und so waren heute tatsächlich auch schon großkoalitionäre Frotzeleien zu hören. Nach dem Motto, Olaf Scholz sei das Ganze von der Union ja 2018, als er ins Amt kam, einfach vor die Füße gekippt worden. Andererseits sind seitdem aber auch 3 Jahre vergangen und Olaf Scholz hat das Ganze heute so dargestellt, dass er die richtigen Entscheidungen getroffen hat, um diese Behörde aus- und aufzubauen. Und auch wenn man nicht so viel davon sieht, sei alles doch auf dem richtigen Weg.
Aber es ist doch bemerkenswert, dass Geldwäsche in Deutschland so wenig geahndet wird und dass wir in dem Geldwäscheparadies Europas leben. Daran trägt der zuständige Minister gar keine Schuld?
Ich denke, deutsche Behörden schleppen da durchaus noch ein Päckchen aus der Vergangenheit mit sich rum. Es war ja in Deutschland Usus, dass man in einem sehr sicheren Umfeld mit Bargeld so ziemlich alles bezahlen konnte. Kunstwerke, Schmuck, Autos, ja sogar Wohnungen sind da bar bezahlt worden. Und erst in den letzten Jahren ist eigentlich auch im Rahmen von internationalen Abkommen da so ein bisschen ein Gefühl vor aufgekommen, dass man das ändern muss und dass man Geldwäsche durch diese Praktiken eigentlich Tor und Tür geöffnet hat. Und sich auf diese neuen Gegebenheiten einzustellen und auch Kriterien zu entwickeln, Geldwäsche zu erkennen, daran scheinen Behörden hier in Deutschland aber deutlich noch zu knabbern.
Interessant ist ja die Wirkung im Wahlkampf. Nun gibt es ja noch einiges, was Olaf Scholz vorgeworfen wird. Dass er bei den Betrügereien des Finanzdienstleisters Wirecard oder bei dem Steuerskandal um die Cum-Ex-Geschäfte nicht genau hin oder sogar weggeschaut habe. All das scheint ihm nicht zu schaden.
Den Themen ist ja gemein, dass sie alle irgendwie sehr komplex sind und dass sie sich alle um Fragen wie Geld, Finanzen, Steuern drehen, mit denen man sich möglicherweise sowieso nicht so gern beschäftigt. Und ich könnte mir vorstellen, dass da die etwas ruhige, besonnene Art von Olaf Scholz eher ankommt, so als eine Art Beruhigungspille, dass man ihm das abnimmt. Gleichzeitig würde ich aber auch nicht ausschließen, da das Ganze ja doch jetzt sehr in Wiederholung und sehr geballt kommt, dass sich das auch im Wahlkampf noch so auswirkt, dass sich der eine oder andere vielleicht doch noch Fragen stellt.
Danke für die Einschätzung, Tom Schneider.
Gern.
Der Minister, der Wahlkampf und was bei der Bekämpfung der Geldwäsche im Argen liegt. Dazu hat Kirsten Girschig aus dem ARD Hauptstadtstudio diese Meinung.
Das Thema ist eigentlich zu ernst für Wahlkampfgetöse. Deutschland hat bei der Bekämpfung der Geldwäsche viele Defizite. Das ist nicht neu und gerade deshalb ist es ein Skandal. Nach Ansicht vieler Experten ist Deutschland aus 2 Gründen ein Paradies für Geldwäscher. Einerseits wird die Nutzung von Bargeld hierzulande nicht beschränkt, andererseits werden Verdachtsfälle zu selten verfolgt. Denn die zuständige Anti-Geldwäsche-Einheit FIU leitet längst nicht alles weiter. Allein im Fall Wirecard wurde nur ein winziger Bruchteil der bekannten Verdachtsmeldungen an Ermittlungsbehörden weitergeleitet. Im aktuellen Fall bezieht sich die Staatsanwaltschaft Osnabrück auf gleich 3 von der FIU nicht weitergeleitete Verdachtsmeldungen. Ob da eine unangekündigte Durchsuchung des Finanzministeriums verhältnismäßig ist, kann ich rein juristisch nicht beurteilen. Inhaltlich gesehen ist es höchste Zeit, dass da genauer hingeschaut wird. Dass die Union gerade jetzt die Geldwäsche zum Herzensthema macht, ist allerdings relativ durchsichtig. Ihr Finanzminister Schäuble hatte 2017 schließlich entgegen aller Warnungen die Geldwäschebekämpfung vom BKA zum Zoll verlagert. Auch die Kritik der FDP am Finanzminister wirkt nicht rein idealistisch. Schließlich widmet sie der Geldwäschebekämpfung keine einzige Zeile in ihrem Wahlprogramm, fordert aber weiter die völlig uneingeschränkte Nutzung von Bargeld. Trotzdem gilt, Olaf Scholz ist seit 3,5 Jahren Finanzminister. In der Zeit hat er zwar das Personal der zuständigen Behörde aufgestockt, das Thema aber nicht weiter zur Priorität gemacht. Ganz gleich, welche Partei nach der Wahl den Finanzminister stellt, er oder sie muss die Geldwäschebekämpfung endlich zur Chefsache machen. Das Thema ist zu ernst, um nach dem Wahlkampf einfach zu versacken.
Die Meinung von Kirsten Girschig. Wir kommen zu einem, der nicht nur vom politischen Gegner attackiert wird. Über ihn geben sogar Parteifreunde zu verstehen, dass sie ihn jedenfalls nicht wählen würden Und der Kanzlerkandidat der Union windet sich jedes Mal, wenn er auf diesen Christdemokraten angesprochen wird. Zu sehr habe sich Hans-Georg Maaßen, so seine Kritiker, immer wieder nach rechts hinausgelehnt. Doch was den einen unangenehm, ist den anderen gerade recht. Im Wahlkreis 196 in Südthüringen hat die CDU den Rheinländer aufgestellt, obwohl er mit dieser Gegend so viel zu tun hat wie die Thüringer Bratwurst mit dem rheinischen Sauerbraten. Hier in dieser Gegend, der immer mehr Menschen entfliehen, hofft die CDU auf ihn. Doch ein Sieg Maaßens ist so sicher nicht, wie Friederike Roman in ihrer Mittendrin-Reportage rund um Suhl erfuhr.
Grauer Beton mitten im Grünen. Am Rande von Suhl, tief im Thüringer Wald, liegt Suhl Nord. Günstigen Wohnraum für tausende Arbeiter der DDR hat das Plattenbauviertel einst geboten. Auch für Iluna Burand. 30 Jahre lang hat sie hier gelebt, 2 Kinder großgezogen, Freundschaften fürs Leben geschlossen.
Man hat viel Gemeinschaftsgefühl gehabt. Und ja, die Leute haben sich einfach wohlgefühlt in ihrem Stadtteil. Man hat das nicht als Quartier gesehen, wie das heute so in der amtlichen Sprache immer bezeichnet wird, sondern es war halt unser Suhl-Nord.
Ihr Suhl-Nord jedoch haben viele nach der Wende verlassen. Wie andernorts in der ehemaligen DDR fehlten die Arbeitsplätze und Perspektiven. Junge Menschen gingen, geblieben sind vor allem Ältere, gekommen ist immer mehr Leerstand. Seit 2005 wird die Siedlung deswegen Haus für Haus abgerissen. Vor 3 Jahren musste auch Iluna Burand ihr Heimatviertel verlassen.
Im Januar 2018 bekamen wir wieder dann plötzlich alle einen Brief mit der Maßgabe, bis September, Oktober müssen sie raus sein, ihr Block wird abgerissen.
Der demografische Wandel und die Herausforderungen, die damit einhergehen, bewegen Südthüringen seit langem. Diese Region für die CDU im Bundestag vertreten, will nun Hans-Georg Maaßen.
Es kann nicht sein, wenn junge Menschen hier wegziehen, weil sie keine Arbeit haben, weil sie keine Zukunft sehen, dass dann hier Infrastruktur zusammengestrichen wird, heißt Schulen werden zusammengelegt, Buslinien werden gestrichen. Nein, das Gegenteil muss der Fall sein.
Maaßen kommt aus Nordrhein-Westfalen, lebt seit Jahrzehnten in Berlin, hatte mit Südthüringen bislang kaum Berührungspunkte. Überrascht sei er gewesen, erzählt Suhls Bürgermeister André Knapp, als ausgerechnet dieser Parteikollege für den Wahlkreis aufgestellt wurde. Er verstehe auch, dass einige hier mit dem ehemaligen Verfassungsschutzchef aus dem Westen wenig anfangen könnten.
Ich kann das natürlich nachvollziehen. Ähnlich ging es mir, als ich von dem Vorschlag Kandidatur Dr. Maaßen gehört habe. Aber ich muss meine Befürchtungen oder meine Sorgen dahingehend revidieren, dass ich den Hut ziehe vor ihm, wie er sich mit der Region vertraut macht, wie er hier unterwegs ist, jeden Tag sich den Fragen der Menschen stellt.
Maaßen ist umstritten, innerhalb sowie außerhalb seiner Partei. Immer wieder polarisiert er, etwa mit Äußerungen zu Migration oder innerer Sicherheit. Doch seine Haltungen scheinen potenziellen Wählern in Südthüringen zu gefallen.
Weil er das sagt, was viele denken und weil es in seiner Meinung steht.
Er sagt vieles, wo man mitgehen kann.
Traditionell hätte Maaßen als CDU-Kandidat gute Chancen in seinem Wahlkreis. Denn in Südthüringen wählten die meisten bei den letzten Bundestagswahlen schwarz. Doch ernsthafte Konkurrenz bereitet ihm Frank Ulrich von der SPD, der in der Region Promi-Status besitzt. Ulrich war zu DDR-Zeiten Olympiasieger im Biathlon, mehrfacher Weltmeister und später Bundestrainer. Erfahrung in der Politik hat er kaum, doch anders als Maaßen Heimvorteil in Südthüringen.
Das ist meines Erachtens das Entscheidende, weil wenn wir heute einen Politiker nach Berlin schicken, der unseren Landkreis, ich bin hier in dieser Stadt geboren, vertreten soll, dann müssen wir auch jemanden haben, der sich hier auskennt, der die Menschen hier kennt, der weiß, wie wir ticken.
Iluna Burand engagiert sich seit Jahren bei den Linken und würde schon allein deswegen nicht für Maaßen stimmen. Unabhängig davon, was bundespolitisch passiert, ihr sei wichtig, dass sich Suhl weiterentwickelt und ihre Heimat in Zukunft vor allem für junge Menschen mehr Perspektiven hat.
Nicht nur in Südthüringen hat sie bislang in diesem Wahlkampf keine große Rolle gespielt, die Verteidigungspolitik. Was erstaunlich ist, hat doch gerade das desaströs beendete Afghanistan-Kapitel vor Augen geführt, dass es hier um die ganz großen Fragen geht, buchstäblich um Leben und Tod Und mehr denn je um die Haltung dazu, wie viel Verantwortung in der Welt Deutschland denn künftig tragen will und zu welchen Bedingungen. Im letzten Teil von Wer will was? Unserer Reihe zur Bundestagswahl haben wir uns deshalb genau angeschaut, wie die Parteien nun stehen zur Verteidigungspolitik, welche Aufgaben die Bundeswehr erfüllen soll und welchen Preis uns das wert ist. Stefan Stuchlik.
Truppenübungsplatz Lenin in Brandenburg. Soldatinnen und Soldaten an der Waffe. Die Bundeswehr gibt sich gern als Corona- und Fluthelfer. Aber das hier ist der eigentliche Job. Noch vor 20 Jahren hätte es nicht so viele Frauen hier gegeben. Und noch vor 20 Jahren waren Auslandseinsätze keine Selbstverständlichkeit. Das sind sie nun für die Soldatinnen und Soldaten hier, trotz des Abzugs aus Afghanistan.
Also mir war klar, wenn ich zur Bundeswehr gehe, dass ich in den Auslandseinsatz gehe. Deswegen gehört das für mich mit dazu. Und Auslandseinsätze sind ein wichtiger Teil für die Bundeswehr.
Ich denke, es ist ganz wichtig, dass die Bundeswehr auf jeden Fall so weitermacht wie bisher. Also sich sowohl ums eigene Land kümmert, aber auch weiterhin sich um die anderen Länder außerhalb von Deutschland kümmert.
Wir haben unsere Bündnispartner. Wenn die, wo auch immer auf der Welt, unsere Unterstützung brauchen, muss halt unsere politische Führung da dann intervenieren und schickt uns dann hin, da wo wir gebraucht werden.
Doch wollen die politischen Parteien die Bundeswehr nach Afghanistan überhaupt noch in die Welt schicken? Die AfD will deutsche Soldaten zukünftig hauptsächlich im eigenen Land sehen.
Wir verteidigen Deutschland auf dem Boden der Bundesrepublik. Einsatz der Streitkräfte nur zur Landesverteidigung und zur Bündnisverteidigung im Rahmen des Artikel 5 des NATO-Vertrages.
Für die Grünen gilt: Auslandseinsätze nur auf Grundlage eines UN-Auftrags.
Auslandseinsätze sollten dann stattfinden, wenn die Vereinten Nationen dafür ein Mandat erteilen und wenn man natürlich politische Ziele auch mit diesem Einsatz erreichen kann. In meisten Fällen ist ja Militär in einem Auslandseinsatz nicht die Lösung, sondern kann nur einen Rahmen schaffen, damit zivile Organisationen, das humanitäre Hilfe und Diplomatie in diesen Ländern wirken können.
Die Linke ist schon immer gegen Auslandseinsätze, lehnt vor allem auch die NATO grundsätzlich ab.
Die NATO steht für Atomwaffeneinsätze und die NATO steht für genau solche Auslandseinsätze wie Afghanistan. Und insofern ist klar, dass diese NATO keine Grundlage sein kann. Wichtig ist, dass tatsächlich jetzt abgerüstet wird und insbesondere keine Auslandseinsätze mehr durchgeführt werden.
Die Soldatinnen und Soldaten hier sprechen weniger über Abrüstung als über Ausrüstung. Viele wünschen sich von der Politik eine bessere Ausstattung für ihren täglichen Job.
Zudem braucht die Bundeswehr auch in Richtung Ausrüstung meiner Meinung nach ein bisschen mehr Geld, damit wir halt quasi auch noch besser als zuvor arbeiten können.
Fahrzeuge sind nicht einsatzbereit, also da könnte man meiner Meinung nach mehr Geld investieren, weil es ja doch relativ, nicht nur relativ, es ist wichtig.
Die Union will perspektivisch jährlich 2% des Inlandsprodukts für die Armee aufwenden. Über 70 Milliarden Euro.
Für die CDU erscheint es notwendig, weiterhin den Verteidigungshaushalt zu erhöhen, um eine bessere Modernisierung der Truppe zu erlangen, eine bessere Infrastruktur zu erlangen. Dazu gehört für die CDU auch, dass wir das Beschaffungswesen modernisieren.
Bei der SPD klingt das Bekenntnis zum 2%-Ziel, das die NATO ausgegeben hat, schon viel vorsichtiger.
Wir müssen uns die Frage stellen, was wollen wir können, also welche Fähigkeiten wollen wir zur Verfügung stellen und wie fügt sich das zusammen auf dem europäischen Kontinent und innerhalb der NATO. Und dann überlegen wir uns, wie viel Geld das kostet.
Die FDP weist darauf hin, dass das vorhandene Geld nicht zielgerichtet ausgegeben werde und es gebe zu wenig öffentliches Bewusstsein.
Das Geld ist wichtig, aber es ist nicht alles, denn wir müssen das Geld auch auf die Straße bringen. Deswegen fordern wir auch eine Sicherheitswoche immer wieder aufzurufen im Deutschen Bundestag. Wir müssen über die Sicherheit Deutschlands diskutieren, über die Sicherheit Europas, damit die Menschen auch wissen, warum wir so viel Geld in die Hand nehmen.
Es braucht eine große Diskussion über Sicherheit. Darin sind sich alle Parteien einig. Und es ist etwas, was sich Soldatinnen und Soldaten wünschen. Ein bisschen mehr, finden Sie hier, dürfte ruhig über die Bundeswehr gesprochen werden, hier in Deutschland.
Es war gleich zu Beginn der Pandemie im März 2020, als der damalige Präsident Donald Trump hart durchgriff und einen Einreisestopp verhängte. Bis auf wenige Ausnahmen kam kein Europäer, keine Europäerin mehr ins Land. Doch nun, so gab es heute das Weiße Haus bekannt, sollen Reisen in die USA wieder möglich sein und ab November all die, die Freiheit einzureisen, wiedergewinnen, die geimpft und getestet sind. Darauf hat man in Europa schon eine ganze Weile gewartet. Verena Bünden in Washington. Wieso fällt Biden jetzt zu diesem Zeitpunkt diese Entscheidung?
Offiziell heißt es, die Wissenschaft, wissenschaftliche Erkenntnisse seien ausschlaggebend gewesen dafür. Aber der Zeitpunkt, so kurz vor der UN-Generalversammlung, der ist sicher kein Zufall. Das Verhältnis zwischen Europa und USA ist ja zunehmend belastet, dadurch, dass Biden so lange den rigorosen Einreisestopp aufrechterhalten hat, aber auch durch den unkoordinierten Abzug aus Afghanistan. Und Frankreich ist ja gerade besonders erzürnt über die USA wegen des geplatzten U-Boot-Verkaufs mit Australien. Und in dieser Stimmungslage reist Biden heute zur UN-Generalversammlung und es war abzusehen, dass da noch mal richtig Druck auf ihn zukommt, zum Beispiel bei einem bilateralen Treffen mit Boris Johnson morgen. Und mit dieser Lockerung kommt Biden jetzt dem Druck zuvor, geht demonstrativ einen Schritt zu auf die europäischen Verbündeten, sicherlich der Versuch, Spannungen abzubauen.
Das heißt, die Europäer haben sich im Zank darüber jetzt durchsetzen können.
Ja, zumindest wird das hier gewertet als ein klarer diplomatischer Sieg für Brüssel und für London, denn die EU und Großbritannien haben ja über Monate lang intensive Lobbyarbeit betrieben in dieser Sache hier in Washington und auch Kanzlerin Merkel hatte das Thema nochmal forciert bei ihrem letzten USA-Besuch. Die Europäer waren zunehmend verärgert darüber, dass Biden so rigoros am Einreisestopp festhält, obwohl die Impfentwicklung und die Infektionszahlen in vielen europäischen Ländern besser waren als hier in den USA. Und die Europäer hatten ja auch schon ihre Einreisebeschränkungen für die Amerikaner im Sommer aufgehoben. Aber Amerika hat eben nicht nachgezogen und entsprechend wuchs da die Unzufriedenheit in Europa, aber auch hier in den USA, in der Reisebranche, bei den Wirtschaftsunternehmen. Und ein Stück weit ist Biden auch auf diesen Druck eingegangen, hat diesen Druck nachgegeben.
Wie ist es denn jetzt? In welches Amerika reisen denn die Europäer? Wie ist die Corona-Lage derzeit?
Das kommt auf das Reiseziel an. In den südlichen Bundesstaaten wie Florida, aber auch in Texas oder auch in ländlichen Staaten wie Idaho und Montana, da sind die Impfquoten gering und entsprechend die Infektionszahlen hoch, die Krankenhäuser überlastet. Es fällt auf, dass das vor allen Dingen republikanisch regierte Staaten sind, denn in denen werden Corona-Schutzmaßnahmen von der Bevölkerung und auch von den Gouverneuren abgelehnt. Das Thema ist ja hochgradig politisiert hier. Entsprechend ist jeder vierte Amerikaner immer noch nicht geimpft, obwohl ausreichend Impfstoff da ist. Und für Biden besteht die große Herausforderung jetzt darin, diese Klientel zu erreichen, denn ohne die kann er die Pandemie nicht wirklich unter Kontrolle bringen.
Danke für die Information nach Washington, Verena Bünden. Und wir kommen vom Westen in den Osten. Bei der Parlamentswahl in Russland hat wenig überraschend die Partei von Präsident Putin gewonnen. Der Nachrichtenüberblick mit Konstantin Schreiber.
Nach Angaben der Wahlkommission konnte die Partei Geeintes Russland ihre Zweidrittelmehrheit verteidigen. Auf den zweiten Platz kam mit deutlichem Abstand die Kommunistische Partei. Die rief am Abend zu Protesten in Moskau auf. Hunderte Menschen versammelten sich auf dem Puschkin-Platz und protestierten gegen das Wahlergebnis. Sie werfen der Regierung Wahlfälschung vor. Laut unabhängigen Beobachtern soll es während der Wahl und bei der Auszählung zu tausenden Verstößen gekommen sein. Ein Mann hat in der Universität der russischen Stadt Perm um sich geschossen und mindestens 6 Menschen getötet. Den Behörden zufolge seien 28 Menschen verletzt worden. Der Angreifer, ein Student, wurde angeschossen und anschließend festgenommen. Die Universität hatte zunächst angegeben, er sei getötet worden. Nach Medienberichten hatte der Schütze seine Tat in den sozialen Netzwerken angekündigt. Über das Motiv wurde bislang nichts bekannt. Das Strafverfahren gegen AfD-Fraktionschefin Weidel wegen eines möglichen Verstoßes gegen das Parteiengesetz ist eingestellt worden. Ermittelt worden war wegen einer Spende aus der Schweiz an den AfD-Verband in Weidels Wahlkreis im Jahr 2017. Ein Unternehmen hatte damals 132.000 Euro in kleinen Tranchen überwiesen. Die Staatsanwaltschaft erklärte nun, sie sehe keinen hinreichenden Tatverdacht gegen Weidel. Strafbar sei eine Aufstückelung nur, wenn die Empfängerin daran mitgewirkt habe. Spenden aus Nicht-EU-Staaten an deutsche Parteien von mehr als 1.000 Euro sind illegal. Mit einer Erweiterung auf 40 von bisher 30 Unternehmen ist der deutsche Aktienindex DAX heute in die neue Handelswoche gestartet. Damit soll die Wirtschaft nach den Vorstellungen der deutschen Börse noch umfassender abgebildet werden. Mehr dazu von Markus Gürne aus der Frankfurter Börse.
Industrielastig ist der DAX zwar noch immer, aber dennoch auch vielfältiger. Im neuen DAX 40 sind unter anderem diese Unternehmen hinzugekommen. Der Flugzeugbauer Airbus, der Kochboxenlieferant HelloFresh, der Modehändler Zalando, das Biotechnologie- und Diagnostikunternehmen Kiagen sollen eine andere Ausrichtung und mehr Modernität in den DAX bringen. In Zukunft wird der Betreiber Deutsche Börse die Zusammensetzung zweimal statt einmal im Jahr überprüfen. Die schärferen Regeln sind auch eine Konsequenz aus dem Wirecard-Skandal. Unternehmen, die in die erste Börsenliga aufsteigen wollen, müssen profitabel sein und mindestens 2 Jahre in Folge Gewinne geschrieben haben.
Es war eine Katastrophe mit Ansage. Doch die überraschte die Menschen auf der kanarischen Insel La Palma dennoch in ihrer Wucht. Mehrere Erdbeben hatten es zuletzt angekündigt, dass der Cumbre Vieja nun wohl bald wieder ausbrechen würde, zum ersten Mal seit Jahrzehnten. Und am Sonntag geschah es dann. Gigantische Lavaströme wälzten sich Richtung Meer. Und bei allem, was diese Walze zerstörte, gibt es immerhin diese eine gute Nachricht. Menschen kamen, soweit wir das jetzt wissen, nicht zu Schaden. Natalia Bachmeier.
20 Millionen glühende Kubikmeter Lava schieben sich durch die Berge von La Palma. Die ganze Nacht hindurch spuckt der Cumbre Vieja, der alte Gipfel, Feuer. Bäume, Obstplantagen und Wohnhäuser werden niedergewalzt. Guck mal, wie es einbricht, ruft einer der Helfer. Einen solchen Ausbruch hat La Palma seit 50 Jahren nicht mehr erlebt. Heute zieht die Inselregierung eine erste Bilanz. Mehr als 100 Häuser sind zerstört. Und weil die ganze Region geräumt werden musste, sind nun 5.500 Menschen zumindest vorübergehend obdachlos. Es ist ein Albtraum. Alles, was wir haben, ist da drin. Uns bleibt nichts. Es ist traurig. Du sparst dein ganzes Leben, baust etwas auf für deine Familie. Und dieses Monster holt es sich einfach. Dass niemand verletzt wurde, ist der rechtzeitigen Evakuierung zu verdanken. Die Behörden waren gewarnt. Seit Tagen schon erschüttern unzählige kleinere Erdbeben La Palma. Eine Reporterin des spanischen Fernsehens erfährt es am eigenen Leib. Regierungschef Sanchez besucht eine Notunterkunft auf der Insel und macht sich ein Bild der Lage. Die scheint halbwegs stabil und immer besser berechenbar. Entwarnung mag er trotzdem nicht geben. Bitte nähern Sie sich nicht der Gefahrenzone. Halten Sie Abstand und informieren Sie sich bei allen Einheiten des Zivilschutzes über den neuesten Stand. Denn dieser Vulkan arbeitet noch weiter. La Palma hat etwa 85.000 Einwohner. Fast alle leben vom Tourismus und der Landwirtschaft. Für Viehzüchter oder Bananenbauern ist der Vulkanausbruch eine Katastrophe. Es kann Jahrzehnte dauern, bis der Boden sich wieder erholt. Die Lava macht erstmal alles nieder, was sie erwischt. Man muss aber auch sagen, dass sie ein sehr junges Material ist und reich an Mineralien. Dieser Boden wird irgendwann der beste der Insel sein. Doch in diesen Stunden wälzt sich die bis zu 6 Meter hohe Lawine weiter Richtung Meer. Wie lange der Ausbruch noch andauert, ob Wochen oder gar Monate, das, sagt die Inselregierung, könne man erst in ein paar Tagen wirklich einschätzen.
Und wir reisen zurück in der Zeit und landen im Winter 1969. Während seine Mitmusiker in den Abbey Road Studios letzte Hand anlegten an ihren späteren Welthit Let It Be, hatte dieser Mann längst entschieden, es sein zu lassen, und zwar mit den Beatles. Von der miesen Stimmung in der Band erholte sich John Lennon nun gemeinsam mit Gattin Yoko Ono im beschaulichen Dänemark, genoss Ruhe und Natur an der Westküste und schrieb so ganz nebenbei einen Song. Einen Song, der womöglich ewig ungehört geblieben wäre, hätte er ihn damals nicht einem erlesenen Kreis junger Leute vorgespielt, die nun, gut 50 Jahre später, auch uns alle an diesem Erlebnis teilhaben lassen. Christian Blenker.
This is Radio Peace. This is Radio Peace.
Es ist sicher nicht das beste Lied von John Lennon, doch diese Aufnahme ist eine kleine Sensation. Findet er jedenfalls, denn Carsten Hoyen hat sie vor über 50 Jahren gemacht. Der Däne ist damals Reporter einer Schülerzeitung und eigentlich eher Rolling Stones Fan. Doch als er hört, dass Lennon im Land ist, zögern er und seine drei Freunde nicht. Wir waren fest entschlossen, sie zu treffen. Aber wir waren wegen eines Schneesturms zu spät, weil man auf den Straßen kaum vorankam. Das war dann Glück im Unglück, denn so hatten wir John und Yoko für uns alleine. Seelenruhig beantwortet der Superstar die Fragen für die Schülerzeitung. Als er von den Jungs gefragt wird, ob er auch was singen könne, greift Lennon zu einer herumliegenden Gitarre und spielt spontan das Lied Radio Peace. Die Stimmung ist ausgelassen, Lennon mit Wollsocken auf dem Tisch. Später sei er sogar noch nach dänischer Tradition um den Tannenbaum getanzt. Wir bleiben einfach so lange, bis es an der Zeit ist, wieder zu arbeiten. Es ist einfach fantastisch hier. Gute Vibes, wie unsere Generation sagt. Sehr gute Vibes. Dabei waren die Vibes für die Beatles im Winter 1970 gar nicht so gut. Lennon und Ono besuchen Onos Kind aus erster Ehe im Norden Jütlands. Und zu Hause bei der Band kriselt es gewaltig. Auch deshalb sei die Kassette so besonders, findet das Auktionshaus. Niemand kannte diese Aufnahmen, weil sie all die Jahre in Privatbesitz war. Und die Entstehung ist etwas inoffiziell. Deshalb ist das etwas Einzigartiges. Eine Woche bleibt, um die Kassette zu ersteigern. Geschätzter Wert 27.000 bis 40.000 Euro. Die Rechte am Lied sind aber völlig unklar. Öffentliche Vorführungen ausgeschlossen. Wer den Zuschlag bekommt, muss Radio Peace also wohl vorerst alleine hören.
Und wir hören gemeinsam Sven Plöger das Wetter.
Und da sagt der Sven Plöger, dass es in den nächsten Tagen deutlich freundlicher wird bei uns und da auch dann die Temperaturen wieder steigen werden. Und Stichwort Temperaturen, gucken wir mal ein bisschen in Europa rum, was es da im Moment so gibt. Und das ist ziemlich interessant. Im Süden Griechenlands, Kalamata, Achtung, es ist September, 39 Grad. Also da ist noch richtig große Hitze. Auch hier in Cordoba noch 33. Bei uns eher herbstlich anmutende 16 in Berlin. Wenn man jetzt weitergeht nach Aberdeen, dann waren das in Schottland, dort im Norden 20 Grad. Dann gucken wir noch rüber nach Moskau. Das ist schon herbstlich anmutend mit 7. Und dann habe ich noch einen Ort in Lappland. Da dürfen Sie jetzt selber lesen und Sprechübungen machen. 4 Grad, das ist dann schon eine ziemlich frische Angelegenheit. Und diese Unterschiede, die manifestieren sich jetzt im Blick auf den Herbst natürlich, weil es nach Norden schon deutlich kälter wird. Und das Zweite, was uns beschäftigt, ist, dass im Moment vor allen Dingen Tiefdruckgebiete hier auf der Iberischen Halbinsel und auch hier Richtung Balearen unterwegs sind. Und da haben wir mal genauer hingeguckt, denn da sind durchaus 50 bis, Achtung, 150 Liter Regenwasser auf den Quadratmeter als Potenzial bis Mittwochabend möglich, örtlich sogar ein bisschen mehr. Also hier den Blick ein bisschen hinrichten, das tun wir an dieser Stelle, weil es eben örtliche Unwetter geben kann. Jetzt kommen wir zu unserem Wetter und blicken hinein in, hier haben wir es nochmal draufgeschrieben, ja, und jetzt schauen wir nochmal hinein in die Nacht. Da ist es so, dass diese Hochnebelwolken weiterhin unterwegs sind und dass ab und zu mal ein paar Tropfen draus rausfallen können, vor allen Dingen im Norden. Morgen im Tagesverlauf setzt sich ein Hoch, was von Westen langsam ankommt, aber ganz allmählich durch. Ich fahre mit meiner Hand hier mal so ein bisschen im Westen rum und da sehen Sie allmählich ein paar Wolkenlücken. Da kommt die Sonne öfter. Nach Osten eher noch ziemlich trüb. Morgen früh 5 bis 10 Grad, an der Ostsee 11 und morgen Nachmittag dann im Westen schon mal nahe wieder an die 20 Grad ranreichend. Ansonsten noch diese herbstlichen 14 bis 16. Und dazu gibt es dann den Blick auf die Aussichten. Der Mittwoch ein freundlicher Tag, die Temperaturen wieder oft über 20 Grad. Nach Osten der Regen hört später auf. Donnerstag im Süden fast schon spätsommerlich. Nach Norden wird es dann windig und wieder frischer Karren.
Danke, Sven. Und hier im Ersten geht es jetzt weiter mit der Reportage unter Wählern. Klaus Scherer war kreuz und quer in der Republik unterwegs und hat Wählerinnen und Wähler begleitet, die zu Beginn noch unentschlossen waren auf dem Weg ihrer Wahlentscheidung. Um 0.05 Uhr bringt sie Anna Planken im Nachtmagazin auf den neuesten Nachrichtenstand und wir morgen wieder. Bis dann.